Was der Schiedsrichter, also in Anführungsstrichen, da heute abgeliefert hat, das hat nichts damit zu tun, was irgendwie sein sollte, was eine schöne Spielleitung zeigen sollte. Das war wirklich, meine, das war das Schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Und in meinen 23 Jahren habe ich schon einige Fußballspiele gesehen. Echt tolle Stadt, tolle Fans, hat mir richtig gut gefallen, diese Auswärtsfahrt. Jetzt geht es 12 Stunden zurück nach Hamburg. Aber der hat es einfach kaputt gemacht. Also sowas von schlecht, da könnte ich mich jetzt echt noch drüber aufregen. Meine Güte.
Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
Ahoi, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur 117. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
und der Pfeffersack Ansgar.
Und Justus, rate mal, welches bei Jung und Alt, vor allem würde ich sagen bei Jung, beliebte Maskottchen ich heute live gesehen habe. Es hat mir sogar auf die Schulter geklopft, tatsächlich. Welches Maskottchen könnte das gewesen sein?
Ist es dieser schreckliche Dino?
Ja, natürlich.
Ja, das war klar.
Nicht der schreckliche Dino, der wunderbare Dino. Der wunderbare Dino Hermann.
Ach ja, Hermann heißt er. Ist er nach Hermann Rieger,
eurem genau.
ehemaligen, was ist der, Masseur oder Zeugbart?
Der alte Masseur. Es war übrigens, also als ich anfing, HSV-Fan zu werden, da habe ich immer gelesen, Masseur Hermann Rieger. Und ich war nur noch jung und ich wusste jetzt immer nicht genau, ist das jetzt, also, oder ist das Monsieur? Ist das Französisch für Monsieur? Rigère? Ich wusste jetzt nicht, also es stand immer sozusagen, wenn du so ein HSV-Plakat gesehen hast, stehen ja unter den Namen, darunter die Namen, so.
Ja.
Manfred Kalt, Trainer Felix, Trainer Ernst Happel und sowas. Und da stand da immer Masseur Hermann Rieger.
Ja.
Und ich wusste dann immer nicht, was...
Ist ein guter deutscher Name.
Ja, aber was bedeutet dieses Masseur? Also,
ach so, Monsieur.
Das wusste ich nicht als, sagen wir mal, Zehnjähriger oder sowas, der dann vom Pickup-Plakat stand. Man denkt sich dann ja so alles, da war ich mir nicht so ganz sicher.
Hatte ich dir das nicht dann so mit 17 irgendwie gesagt,
ja,
dass
genau.
Was das ist, ne?
Genau, da hast du mir das dann, als wir uns mal haben massieren lassen mit 17.
aber nicht von Hermann. Nein. Aber erzähl
von
doch jetzt
Frau
mal.
Mann. Von Frau.
Das schon eher.
Hermann ist ja tatsächlich auch ein Name, der sich, um nochmal in den April-Scherz vom FC St. Pauli, ließ er sich ja auch wunderbar gendern.
Ja, das stimmt. Ja.
Frau, es wäre Frau, nee, Dame, Frau oder sowas, ja.
Ja. Aber der, also Dino Hermann hat dir die Schulter massiert. Ist
das nein, Dino hat mir auf die Schulter geklopft. Also ich war heute hat in der Alsterdorfer Sporthalle, die mittlerweile noch Sporthalle Hamburg heißt, dass die Endrunde der Hamburger Fußballschulmeisterschaft, auch als Uwe Seeler Cup bekannt, stattgefunden. Und da war tatsächlich mein Filius dabei. Und deswegen habe ich auch zugeguckt. Und es waren auch zwei HSV-Spieler da und haben Autogramme gegeben. Und zwar.
Ich habe gesehen, du hast da was gepostet.
Auf Instagram. Da lasse ich dich jetzt nicht raten, weil da würdest du nicht drauf kommen, wenn du es nicht auf Instagram gesehen hast. Und zwar Öztunali. Und Moritz Heyer, also die beiden, die jetzt momentan beim Training wahrscheinlich nicht so viel gebraucht werden. Die haben Autogramme geguckt, haben auch gegeben, haben ein bisschen zugeguckt und dann kam halt auch noch Dino Hermann und Dino Hermann hat sich auch fotografieren lassen und als ich dann da irgendwie mal saß auf den Rängen, hat Dino Hermann mir von hinten so auf die Schulter geklopft und sich dann irgendwie kichernd weggewandt.
Ja.
War sehr lustig.
Ja.
Ja.
Hatte wahrscheinlich ein bisschen Angst vor dir.
Der wollte wahrscheinlich ein Autogramm, weil er hat gesehen, Pfeffersack ist in the house.
Hast du denn dein Pfeffersack-Trikot auch getragen?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe auch.
Ach, schade.
Ja, ich hab's. Ja, das habe ich am Samstag im Stadion getragen.
Ja.
Ich hätte natürlich, habe in letzter Zeit, ich habe noch so einen Stapel Aufkleber, die vergesse ich in letzter Zeit immer.
Ich habe ja auch noch zwei in der Tasche, die ich mit mir rumtrage seit Wochen. Aber pass auf, kommen wir doch jetzt mal zu dem hier.
Schatz, wie war dein Wochenende?
Ich lasse dir mal den Vortritt, weil ihr wart ja auch zuerst dran.
Genau, wir haben Samstag um 13 Uhr gegen Kaiserslautern im Volksparkstadion gespielt. Volle Hütte und Sonnenschein.
Das Duell der Dinos, kann man ja auch sagen, ne?
Genau, ich war dabei.
Gründungsmitglieder der ersten Liga.
Ich war dabei, weil tatsächlich unser zauberhafter Nachbar uns drei Dauerkarten hat zukommen lassen. Für mich und meine Sohne-Männer.
Ja, ist natürlich eine Frechheit. Ich musste für meine Karte bezahlen letztes Mal.
Ja.
Und du kriegst hier drei Karten.
HSV-Fans halten halt zusammen.
Ja. Da? Aber du warst jetzt nicht wieder in der Loge, ne? Weil das.
Nein.
So kennt man den Herrn ja.
Ich war überhaupt nicht in der Loge.
Bei Aal- und Lachsschnittchen.
Ich war überhaupt
nicht. Champagner.
Ich war überhaupt nicht in der Loge.
Nee.
Ich war in der Nord, aber in 28C, also so an der Seite ziemlich weit oben. Mhm. Ja, das ist ja überall schön da im Stadion, ne? Muss man ja so sagen. Und es war einfach toll, das bei diesem Wetter das mitzunehmen. Ich hatte tatsächlich von Anfang an.
Es war gutes Wetter, ne? Das
genau. Stimmt, ja. Ich hatte nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl, ehrlich gesagt, bei diesem Spiel. Übrigens in der Bahn sehr lustig, also wie dann die HSV-Fans doch teilweise Richtung. Sagen wir mal so, wie sich sagen, es hätte auch ein St. Pauli-Fan sein können. Der HSV-Fan hatte nämlich grün lackierte Fingernägel.
Ein HSV-Fan?
Ein HSV-Fan mit grün lackierten Fingernägeln.
Oh.
Ich muss insgesamt
begab sagen. Begab er sich damit nicht zu sehr? Also, ich meine, man könnte ja auch als Werder-Fan irgendwie da.
Ja, ich war wirklich überrascht. Also, überhaupt lackierte Fingernägel und dann auch ob der Farbe. Aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ansonsten muss ich sagen, da in der Nord sieht man dann auch viele Männer mit nicht lackierten Fingernägeln, die einfach aber nicht so wahnsinnig sympathisch sind. Also teilweise ja, aber nicht alle Ultras finde ich super nett, aber egal. Man muss uns auch sagen, Kaiserslautern war mit 6000 Fans vor Ort, die saßen uns sozusagen direkt gegenüber und haben es da wirklich, also alle in Rot, sah gut aus, muss man sagen, Respekt, dass die von der Pfalz aus gekommen
sind. Ja, 6000 ist eine Hausnummer.
Genau, also die haben sich da schon sozusagen breiter gemacht als der normale Block. Die haben
so viele Fans waren noch nicht mal aus Hannover da damals.
Nee, das stimmt. Also es war, und es sah halt auch wirklich, man muss es sagen, sah einfach gut aus. Dadurch, dass halt alle in Rot dann gekleidet sind. Das war nicht schlecht. So, jetzt zum Spiel. Es war so, Glatzel war ja nicht dabei. Das war ja das deswegen hatte ich kein gutes Gefühl. Stattdessen Nemeth, der immer noch kein Tor geschossen hat in dieser Saison, der auch, Spoiler,
Wieder kein Tor geschossen.
Immerhin, bei beiden Toren stand er in der Nähe des Balles. Das muss man ihm lassen. Komme ich nachher.
Eine reife Leistung, ja. Er hat durch bloße Anwesenheit das Spiel gelenkt.
Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich will jetzt auch gar nicht sagen, er hat ansonsten jetzt auch nicht so schlecht gespielt, aber das, also irgendwie dieser Torriecher, den Stürmer eigentlich haben sollte, fehlt ihm. Poreba und Suhonen waren stattdessen in der Startelf. Ein bisschen überraschend, muss man sagen. Poreba für Ferrei. Keine Ahnung, was da im Training war. Suhonen wurde nach 45 Minuten wieder ausgewechselt, war jetzt nicht so überragend, muss man sagen.
Poreba war ja im Nachhinein dann eine sehr gute Entscheidung. Ne?
Ja, hat jetzt nicht überragend gespielt, aber hat halt das Siegtor gemacht.
Ja, das.
Genau. Insgesamt muss man sagen, so die ersten 20 Minuten, was ich hinter so an Berichten gelesen habe, soll das Spiel da ausgeglichen gewesen sein. Ich habe da ganz schön ein bisschen Schweißausbrüche gehabt, weil die Abwehr wieder am Schwimmen war und die sind da weggerutscht teilweise. Also einmal ist da Katterbach weggerutscht. Und also
kann ich hier mal einhaken?
Ja, kurz? Auf jeden Fall. Immer gerne.
Was mir nämlich aufgefallen ist bei unseren beiden Spielen, beziehungsweise, also die Unterschiede zwischen unseren beiden Spielen, es gab da so zwei signifikante Unterschiede, nämlich einmal war unser Spiel eines der besten Zweitligaspiele an diesem Spieltag, wie auch von Peter Neururer bestätigt
wurde. Oh ja, der nun ja der Zweitliga-Experte
ist. Wenn der das sagt, muss das so sein. Ja, ja. Man hat ein ausgezeichnetes, hochklassiges Zweitligaspiel. Und von eurem hat man eher so das Gegenteil gesagt, dass das Niveau war sehr überschaubar.
Ach, das würde ich jetzt, weiß ich nicht genau. Also, gut.
Ja, lass es mal so stehen.
Ich vermute ehrlich gesagt, dass Magdeburg gegen Elversberg habe ich nicht. Das Magdeburg gegen Elversberg, das 0-0.
Das kann allerdings sein. Das stimmt.
Das
war noch etwas trister. Ja. Und der zweite markante Unterschied war, ihr hattet den besten Schiri der Liga und wir leider nicht.
Ja.
Nämlich bei euch hat ja
Dennis Aytekin und jemand, der eine glatte 6 bekommen hat. Im Kicker.
Ja, allerdings.
Und der ja auch da Finn, wir haben es ja vorhin gehört, etwas zum Hyperventilieren gebracht hat.
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf.
Und
Schieß los.
Ich habe übrigens heute gelesen, ja, jetzt hast du mich vom Pfade abgebracht. Also ich habe heute irgendwie im Kicker stand vorhin, dass der DFB hat sich irgendwie gerechtfertigt, hat es erklärt. Nein, ist alles in Ordnung.
Ja. Genau. Gehen wir nachher nochmal
drauf ein. Naja, gut. Also, die erste halbe Stunde war irgendwie ausgeglichen. In der 33 oder 34. Minute fiel das 1:0 für den HSV endlich. Und zwar relativ schön rausgespielt. Königsdörfer, super gefährlich auf der linken Seite, wurde von Laszlo Benisch angespielt, so im 16er. Sehr schön durch die Kaiserslauterner hindurch. Mhm. Und ich muss mal hier einen Schluck Bier trinken. Das haben wir vorhin schon vor dem
Start. Ach, wir haben noch gar nicht. Ja, wir haben
es aber vor dem Start schon aufgemacht. Aber du hast ja auch eins, wie ich hier sehe. Ja, Prost.
Doch, hier, guck mal, was ich sogar für einen Becher habe hier. Ich trinke nämlich mein Bier diesmal nicht aus der Flasche, sondern aus einem Original FC St. Pauli Fanladen, Fanräume Plastikbecher, den ich vor dem Stadion an der Weinbar mitgehen habe lassen.
Ich habe hier einfach meine übliche Buddel.
Und das ist natürlich Astra dran. Prost.
Wunderbar, Prost. Und da stand übrigens dann auch Nemeth tatsächlich immerhin in der Nähe, hatte sich auch versucht anzubieten, hat das aber nicht so schlau gemacht. Also Benisch hat es viel besser gemacht mit dem Anbieten und Königsdörfer hat ihn wirklich sehr gut bedient. 1:0. Und man dachte, so würde es auch in die Pause gehen.
Aber
vorher Ache war ja noch sozusagen, Ache wurde ja im Pokal noch geschont.
Ja.
Das fand ich auch sehr mutig von Funkel.
Ist ja ähnlich wie Walter, der hat doch auch immer Glatzel geschont.
Ja, gut. Pokal, ne? Ja, vielleicht ist es auch doch nicht so, vielleicht ist es auch doch nicht so schlecht, die Idee. Aber jedenfalls, Ache, ich muss noch mal kurz überlegen. Ach ja, genau. Es war tatsächlich also, Kaiserslautern griff an und Opoku, der Ex-HSVer, flankte dann so, nicht so ganz von der Seite, sondern auch so vom 16er, vorbei an zwei HSV-Spieler, nämlich an Schonlau und an Katterbach. Die sahen nicht so besonders gut aus, weil sie den Ball nicht bekommen haben. Und auch tatsächlich, es war so ein bisschen der schwache Moment von Poreba, hat ihn auch nicht bekommen. Und dann ist da Ache reingegangen und musste ihn eigentlich nur noch einschieben. Das war nicht gut verteidigt vom HSV, also wieder mal Verteidigung ist so ein bisschen der Schwachpunkt gewesen. Mhm. In der zweiten Halbzeit dann auch wieder ein munteres Hin und Her, also schlechtestes Spiel kann man echt nicht sagen, weil dazu war es zu abwechslungsreich. Irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, war es um die 50., 60. Minute, eine riesen Doppelchance für Kaiserslautern. Also 60. Minute war das. Raab, zwei Glanzparaden, wirklich super stark. Also da hätte der Kaiserslautern zumindest das zweite Ding auch einfach locker einschieben müssen. Aber es war dann doch so schwach geschossen, dass Raab ihn wegcatchen konnte. Und Raab, das muss man sagen, war echt da auf Zack, weil er hat sofort gesehen, dass Platz ist, hat den Ball weit nach vorne geworfen, auf die linke Seite.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, dann hat Benisch ihn bekommen. Dann wurde jedenfalls der Ball nach vorne in den Strafraum getrieben. Und der Kaiserslautener und dann durften alle mal einmal draufhalten, bis dann schließlich Poreba so ein bisschen, also ich fand es sah auch ein bisschen ungelenk aus, wie er sich dem Ball genähert hat, aber er hat draufgezimmert und das Ding war dann drin.
Da war im Gegenzug war dann quasi das 2:1.
Das war Raabs Verdienst, nachdem er da zweimal, also es hätte auch wirklich in dem Moment es hätte auch genauso 2:1 für Kaiserslautern stehen können.
Ja.
Das haben sie dann tatsächlich auch über die Zeit gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob noch irgendwas sehr Bemerkenswertes passiert ist, aber man muss einfach insgesamt sagen, also man hatte nur gegen die Tabellen 16 gespielt. Es war jetzt kein wahnsinnig souveräner Auftritt. Es war ein unterhaltsames Fußballspiel.
Ja.
Kaiserslautern finde ich aber dann doch auch relativ stark. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum die da unten stehen. Jetzt mit Friedhelm Funkel sind sie, glaube ich, anders eingestellt und man darf mal gespannt sein, wie sie sich da im Pokal, ob sie nun einstellig oder zweistellig verlieren. Ich tippe auf, Leverkusen wird das klar machen. Und zwar deutlich, aber gut.
Vielleicht nicht zweistellig.
So, und so sind drei HSV-Fans am Ende zufrieden nach Hause marschiert. Und jetzt darfst du von deinem Spiel berichten, was ja Samstagabend um 20.30 Uhr in Karlsruhe stattfand. Mich interessiert insbesondere, was Christian eigentlich noch so geschrieben hat.
Wir haben während des Spiels so ein bisschen hin und her getextet. Aber es war immer sehr, sehr freundschaftlich und einvernehmlich.
Okay.
Aber wir haben uns noch ein paar schöne Sachen an den Kopf geworfen, ein paar Sachen zugetextet. Aber ich will da jetzt nicht ins Detail gehen.
Okay.
Es war teilweise etwas unter der Gürtellinie, aber.
Oho.
Einvernehmlich.
Und deine Frau saß daneben. Jedenfalls hatte sie mir am Samstagabend geschrieben, dass ihr das Fußball guckt.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, leider haben wir da so ein bisschen es wurde so ein Familienevent draus. Ich wollte das Spiel eigentlich in Ruhe gucken. Und auf einmal gesellte sich die gesamte Familie dazu, was ich generell ja ganz schön finde. Aber nicht wenn das Spiel so auf das Messer Schneide steht und man eher zum Fluchen neigt, weil irgendwie die ganze Zeit so idiotische Schiedsrichterentscheidungen getroffen werden. Und ich war sehr unentspannt und das hat, glaube ich, meine Familie war nicht so happy mit mir an dem Abend. Aber gut, so ist es nun mal.
So ist er nun mal, da lässt er das Tier raus.
Ja, man kann als Fan, man kann dann ja auch nicht anders. Und ich bin dann ja auch, ich kann das jetzt nicht so kaschieren.
Nee.
Also sagen wir mal so, unser Spiel, der KSC hatte wirklich in jeder Hinsicht extremes Glück an diesem Abend. Lassen wir es erstmal so stehen.
Auch Glück, weil sie ja sozusagen sehr schnell vorgelegt haben. Ne? Was war da los bei euch in der Abwehr? Noch nicht ganz wach gewesen oder was war los?
Ja, genau, da komme ich gleich dazu. Ja. Also ich hatte das ja gerade schon gesagt mit dem Schiri bei uns. Also das schlug ja noch, also ja, bis heute noch hohe Wellen. Ne? Also die letzten zwei Tage, die Presse war ja voll davon, ob wir jetzt verpfiffen wurden oder nicht.
Ja.
Und er hat ja auch tatsächlich die Kickernote 6 bekommen.
Ja, das
was ich sehr schön finde. Ja, ja. Obwohl ich war so ein bisschen überrascht, weil ich habe da lange drüber nachgedacht über dieses Spiel. Ich war natürlich auch fertig am Ende. Das Ergebnis war natürlich schlimm, also weil St. Pauli, ich fand, es war wirklich eigentlich an sich ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Hast du das auch geguckt?
Ich habe es so ein bisschen geguckt. Ich habe es ausgeschaltet. Rate mal, wann ich es ausgeschaltet habe. Das kann man schlecht raten. Ich habe es nach dem 2:1 von Irving.
Irvine.
Habe ich es ausgeschaltet.
Du dachtest, das wäre jetzt 2:1.
Habe gedacht, ne? So. Und dann habe dann erst am nächsten Morgen wieder auf den Kicker-Ticker geguckt und habe dann gesehen, Moment mal.
Genau. Bis dahin lief ja alles super. Ja. Ne? Das war wirklich so dieser Wendepunkt.
Genau, also ich habe es ein bisschen nebenher laufen.
Also man muss sagen, der Schiedsrichter Michael Bacher, ich hatte von dem noch nie was gehört, keine Ahnung, aus welchem Loch
wird der man, von dem wird kann. Man auch nicht mehr so viel hören.
Von dem wird man wahrscheinlich auch nicht mehr so viel hören, ich weiß es nicht. Also der hat zwar die Kickernote 6 bekommen, aber ich muss auch sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich will jetzt nicht sagen, dass er unser Spiel komplett verpfiffen hat, sondern nur in Teilen. Und insofern stimme ich halt auch mit unserem lieben Finn bei nochmaliger Überlegung nicht mehr so hundertprozentig überein wie noch an dem Abend. Man muss sagen, die beiden gelben Karten gegen Hauke Wahl, beziehungsweise Gelb und Gelb-Rot, waren im Nachhinein eindeutig falsch. Also das ist wirklich ein Witz gewesen. Aber diese anderen umstrittenen Kann-Entscheidungen waren einfach nur super unglücklich für uns gelaufen. Ich sehe jetzt nicht, dass wir irgendwie wirklich irgendwo klar einen Elfmeter hätten kriegen müssen, obwohl ich davon auch noch überzeugt war während des Spiels. Aber da komme ich auch gleich nochmal zu. Also, unser Spiel.
Darf ich kurz was noch sagen zu Michael Bacher?
Ja.
Nee, doch nicht. Ich habe ihn gerade mal gegoogelt und dachte, ich habe jetzt ihn hier auf LinkedIn, auf diesem furchtbaren Netzwerk gefunden.
Ja, ja.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht der gleiche.
Ja, er soll ja Bankkaufmann sein, habe ich
gehört. Ich habe hier einen agilen Coach gefunden. Nee, das kann nicht sein. Nee, das ist er nicht. Sorry, es ist blöd. Du hast mir ja gesagt, ich soll nebenher nicht tippen. Ich musste das jetzt einmal kurz googeln.
Googeln ist okay.
Ja gut, ich darf hier nicht tippen.
Du sollst nur nicht irgendwie nebenher noch irgendwelche Artikel schreiben.
Ich schreibe noch mal Artikel, das ist nebenher.
Ja. Okay. Ich habe mich nämlich vor unserer Aufnahme hier bei Ansgar beschwert, dass er zu viel mampft und schmatzt und zu viel tippt.
Die Leute finden das gut, hier ist das.
Ja, du meinst, es wäre niedlich und charmant, aber es ist einfach nur unprofessionell.
Okay.
Komm, reiß dich zusammen. So, also, unser Spiel. So. vor dem Spiel war leider ein Fan des FC St. Pauli ins Krankenhaus eingeliefert worden. Hast du das mitbekommen?
Ja, ich hab's, also Finn erwähnte es, ne?
Ja, ja, genau. Genau. Deshalb gab es die ersten Minuten keinen Support. Sowohl von unseren mitgereisten Fans als auch von den KSC Ultras, so wie ich das verstanden habe. Und also dafür schon mal Hut ab an den Gegner für die Solidarität, finde ich sehr stark. Hab aber im Nachhinein auch noch gehört, dass also auch ein KSC-Fan wohl ins Krankenhaus gebracht worden ist. Keine Ahnung, ob das jetzt, ich glaube nicht, dass es das in Verbindung stand, aber naja, insofern war die Stimmung, glaube ich, so ein bisschen gedrückt am Anfang, was jetzt aber jetzt also in der Live-TV-Übertragung jetzt nicht so wahnsinnig klar bemerkbar war. Jedenfalls hoffe ich, dass es beiden Personen inzwischen wieder besser geht. Ansonsten hier nochmal alles Gute von dieser Stelle. So, in der Aufstellung bei uns fanden sich Saad vorne links und Adam Dzwigawa, der für den gesperrten Smeet mal wieder in die Mannschaft gerutscht war. Adam Dzwigawa hatte ja gerade erst letzte Woche seinen Vertrag bei uns verlängert. Und leider muss man sagen, dass dieses Spiel nicht zu seinen Stärksten gehörte. Obwohl er ansonsten ja immer ein guter Backup ist für alle, für jegliche Abwehrposition. Aber das war nicht so sein Abend, muss man sagen. Philipp Treu, auf dessen Einsatz ich noch insgeheim gehofft hatte, war auch nicht im Kader, nicht mal.
Oh, wie kann das denn sein?
Ja, der ist irgendwie,
ich weiß nicht. Euer Senkrechtstarter.
Ja, also einer der vielen Senkrechtstarter, der war nicht dabei. Was sehr schade ist, weil der hatte ja damals im Hinspiel mit seinem furiosen Treffer in der Schlussminute noch für die Entscheidung gesorgt. Das ging ja auch 2-1 aus für uns damals. Naja, diesmal sollte es halt nicht sein. Stattdessen war aber immerhin Dapo Afolayan nach seiner Verletzung wieder an Bord und saß auf der Bank. Das Spiel ging schon mal schlecht los, wie du schon vorhin gesagt hattest. Trainer Aichner stopfte gerade noch seine Banane in den Mund. Da stand es nach 2 Minuten bereits 1-0.
Das war doch schon mal so, dass der irgendwie eine Banane gegessen hat. Ja,
der stopft sich am Anfang immer eine Banane rein.
Das aber es war schon mal. Es war entweder gegen den HSV. Ich weiß, also es ist ein ikonisches Bild. Es passiert irgendwas Unglaubliches auf dem Feld und er ist noch mit seiner Banane da.
Ja, aber er ist dann auch so stoisch, ne? Also der zuckt dann auch nicht mal mit der Wimper, sondern mampft seine Banane und starrt vor sich hin. Komischer Typ irgendwie.
Eichners Banane. Ja, so könnten wir diese Folge nennen. Leicht anzüglich. Ja, komischer Typ. Also ich habe ja letztes Mal schon über ihn geredet, als ich gesagt habe, dass Alexander Zorniger, dass ich seinen Dadbot irgendwie sehr sympathisch finde, damit kann ich mich identifizieren. Während Christian Aichner ist immer der kann die Hemden tragen, die ich gerne tragen würde. So Slimfit-Hemden.
Ja, ja.
Der ist immer wie so ein Windhund da und
irgendwie, also ich mochte den eigentlich ganz gern, aber nach diesem Spiel mag ich ihn irgendwie nicht mehr, weil der ist ja auch die ganze Zeit immer so auf Kralle da an der Seitenlinie hin und her.
Ja, ja, der ist wieder ordentlich.
Und er hat immer so sarkastisch
gegrinst. Ja, ja. Genau, ich weiß genau, ich habe genau also, noch diesen Gesichtsausdruck, dieses
ja, so was sind hier, was sollt ihr alle sehr, sehr, ja, ja, genau, also so arrogant und unsympathisch.
Alle bescheuert außer mir.
Ja, ja, genau, ganz genau. Naja, egal, wurscht. Also, das 1-0. Eckball, Kopfball von dem Karlsruher, suboptimale Abwehr des Balls durch unseren Torhüter Vasil und irgendwie stocherte ein Karlsruher dann den Ball über die Linie an zwei Abwehrspielern vorbei. Das war auch schon irgendwie so ein Gurkentor, war irgendwie doof von der ganzen Abwehr, vom Torwart. Marcel Franke hieß der übrigens, der KSC-Spieler, der den gemacht hat. Kannte ich auch nicht. Aber ich kenne ja auch nicht so viele. Jetzt kenne ich ihn. So, gut, dann stand es 0-1, war natürlich schlecht gelaufen, aber St. Pauli berappelte sich schnell, danach mit viel Ballbesitz gewohnt. Und in der 12. Minute gab es dann eine erste Riesenchance auf den Ausgleich. Saliakas spazierte nämlich fast ungehindert in den gegnerischen Strafraum und ballerte das Ding dann. Also er wahnsinnig viel Zeit, sich das Ding zurechtzulegen und ballerte es dann nur ans Lattenkreuz.
Ja.
Das
war
wirklich,
ja.
Oh Gott, das war echt erbärmlich.
Also, naja, gut, also ich finde jetzt an die Latte zu schießen.
Ja, aber ich meine, er hätte überall hinschießen können und dann wäre er drin gewesen wahrscheinlich. Naja, aber
überall.
Er wollte es halt zu schön machen. Gut, kann vorkommen, aber es hätte trotzdem das 1-1 sein müssen. Ja, dann 22. Minute. Nochmal eine gute Chance, eine schöne Flanke auf Kemlein, war aber im Abseits, aber man merkte, wie St. Pauli langsam den Druck aufbaute. In der 25. Minute bekam Hauke Wahl dann wie aus dem Nichts eine gelbe Karte. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, also man konnte hinterher klar erkennen, dass er, also das, er hatte zwar den Spieler, der dann gefoult worden war, vorher kurz irgendwie gehalten, aber reingegrätscht war ein ganz anderer. Und er hatte dann die gelbe Karte geredet. Das war völlig, völlig schwachsinnig. Ja. Und da bahnte sich halt schon an, was noch später folgen würde. Was das, also die gelbe Karte war schon völlig. Das war einfach ein Fehler. Mhm. Naja, 37. Minute dann aber endlich der Ausgleich. Nach einem Eckball, wunderbar getreten von Hartl. Jackson wurde schön freigesperrt, wie das ja so unsere Art ist.
Ja, er wurde freigesperrt.
Er wurde freigesperrt, ja.
Ich hab nur gesehen, er war halt viel zu frei. Ne? Ich habe dann nachher dann...
Genau, und er war halt frei. Also das war klar einstudiert. Also der konnte halt kraftvoll mit wehendem Haar einköpfen. Mhm. Weil, wie man hinterher in der Zeitung gesehen hatte, also irgendwie Eggestein, Kämmlein und noch ein paar, alle irgendwie die Bewacher zur Seite gedrängt hatten in dem Moment. Was cool war. Und man sah auch, als sie dann zum Pulk zusammenkamen, irgendwie da wurde viel, viel geredet und abgeklatscht und diskutiert, dass man das, man klopfte sich selber auf die Schulter dafür, dass das so schön funktioniert hat immer wieder. Tja, schönes Tor. So ging es dann mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Danach St. Pauli, also mit super geilem Powerplay. Also die wollten einfach jetzt das Ding entscheiden. In der 48. Minute schon wurde Saad im Karlsruher Strafraum dann gelegt und der VAR entschied aber auf keinen Foul. Peter Neururer, sowohl der als auch der andere Moderator am Sport1-Mikrofon, sagten beide sofort, muss Elfmeter sein, weil der hatte minimalst auch den Ball getroffen, aber eben halt auch voll in die Beine reingesetzt. Mhm. Man muss aber natürlich sagen, ja, es ist eine Entscheidung. Kann man so entscheiden? Kann man auch anders? Es war wieder so eine Kann-Entscheidung, die eben halt gegen uns getroffen wurde.
Na gut, dann kann man sich ja eigentlich nicht wirklich beschweren, ne?
Nee, also ja, kann man sich einerseits, ist es die Häufung dieser Entscheidung gegen uns, darüber kann man sich halt beschweren. Also
vielleicht mag er euch nicht.
Ja, aber ich weiß es nicht. Also es war ja, das Ding war ja, dass nicht nur der Schiri hat immer gegen uns entschieden, sondern ja auch, also der VAR hat dann halt auch nicht eingegriffen. Beziehungsweise dann eingegriffen, wenn es dann mal geklingelt hat. Ne? Und das war dann nämlich genau der Fall. In der 53. Minute, Tor für St. Pauli durch Irvine, als du dann abgeschaltet hattest, dachten alle, bis ich dann dieses Mal gnädigerweise der VAR einschaltete und ein Abseits erkannte.
Und was aber auch klar Abseits war, also klar so.
Ja, genau.
Mit kalibrierter Linie war es.
Saad oder Cam und oder Kämmlein standen beide zwischenzeitlich mal im Absatz in der Entstehung des Tores. Ich glaube, was letzten Endes so ein bisschen Auslegungssache war, ob das wirklich ein Vorgang war, der dann zum Tor geführt hat, oder ob man auch irgendwo hätte sagen können, so ab hier war es eine neue Situation und ab hier zählt das Abseits dann nicht mehr. Keine Ahnung. Ich kenne mich da auch nicht gut genug aus. Letzten Endes wurde wieder mal gegen uns entschieden, was sehr ärgerlich ist. Also das 2:1 wurde nicht gezählt. So, danach gab es weitere schöne Chancen für uns. In einer Reihe, irgendwie, weiß ich, 3 oder 4 Kopfbälle nach Ecken. Mhm. Eggestein, Jackson, die dann der Karlsruher Torwart Dreves sehr schön pariert hat, muss man sagen. Und dann fiel in der 69. Minute das 2:1 für den KSC nach einem Fehlpass von Jigawa. Und man muss sagen, wirklich sehr schön ausgespielter Konter.
Wirklich richtig gut, genau. Dieser Fehlpass von Jigawa, ja, und dann aber echt gut gespielt. Also wirklich
wahnsinnig toll, gespielt.
Wahnsinnig schnell, auch weite Pässe.
Toller Pass in die Spitze.
Also das war echt Champions League.
Das war, ja, muss ich auch sagen, das war echt
im Wildpark, Champions League im Wildpark. Ja, Hut ab vor nicht Christian Eichner, sondern vor deinem Kumpel Christian.
Ja. Aber was mir auch aufgefallen war, ist, also was man schon so ein bisschen mitkriegt im Fernsehen, war irgendwie diese, also die Atmo im Stadion war schon sehr, sehr wuchtig und laut. Es war einfach, also man hat das Gefühl, dass da das tobt und brodelt da. Also der Wildpark ausverkauft ist bestimmt ganz cool. Müssen wir eigentlich mal hin. Könnte mir vorstellen, dass es ganz, ganz gut ist da.
Ja, lass uns mal hin, ne?
Ja, sehr gerne.
Lass uns mal dahin. Einfach aber dann zu einem neutralen. Karlsruhe gegen was weiß ich wen.
Ja, das stimmt, das wäre schön, ne? Ja, mal schauen. Warte mal, wo war ich jetzt?
2:1, genau, hervorragend.
Genau, ja, genau. Konter, genau. Zack, war das Ding drin. Nebel war der Übeltäter. Und Auch da war sehr schön, wie die Kamera einfing, wie in dem Moment, als das 2:1 fiel, Aichner sich die Schnürsenkel gerade zuband, anstatt zu jubeln. Das war auch sehr witzig. Also irgendwie hat der Typ so ein, ich weiß, das so Übersprungshandlung bei dem oder ja. keine Ahnung. Ja, echt
ja, das, seltsamer das, Typ. Das sieht man ja aber häufiger mal bei Trainern, dass die sozusagen dann, wenn das Tor fällt, dass sie dann gar nicht reagieren. Obwohl sie ansonsten die ganze Zeit mitgehen wie die Irren,
ja, genau.
Fluchen wie die Bierkutscher.
Die sind dann so in sich gekehrt, werden sie dann plötzlich, ne? Ja.
Dann hast du das geschafft, worauf du die ganze Zeit hingearbeitet hast. Du kannst dich gar nicht freuen.
Nee, das stimmt.
Das ist dann vielleicht nur, dann fällt kurz diese Last von dir ab.
Mhm. Das kann gut sein.
Hey, nicht schmatzen hier. Hast du mir das gesagt? Man soll nicht schmatzen. Ich sehe dich. Ist du eine Banane?
Ich habe einen Gummischuh in mich eingeschoben.
Ehrlich.
Aber nur einen. Wieso esse ich hier keine Chips wie du?
Ich habe heute keine Chips.
Ja, na gut, okay, das stimmt.
Heute habe ich leider keine Chips.
Genau, auf jeden Fall. Kurze Zeit darauf bekam natürlich unser lieber Hürzeler seine 7. gelbe Karte. Also war es das letzte Mal erst die 6. Muss ich mal sagen, hier, my bad. Ich dachte, das wäre schon die 7. gewesen. Also er hatte jetzt noch, also bei der nächsten Karte ist er dann gesperrt. Passte natürlich auch ins Spiel, dass dieser Schiri dann natürlich Hürzeler die Karte gibt, obwohl ich glaube, Aichner sich mindestens genauso am Spielfeldrand aufgeführt hatte wie er. Mhm. Gut, weiß man nicht, steckt man nicht drin. Ist auch wurscht. Richtig überschlugen sich dann allerdings die Ereignisse in der 77. Spielminute. Saliakas fällt im Karlsruher Strafraum, weil ihm ein Karlsruher glasklar im Rückwärtslaufen hart auf den Fuß gestiegen ist.
Ja.
Der Schiri pfeift nicht, lässt weiterlaufen und im Gegenzug versucht dann Hauke Wahl Matanovic den Ball vom Fuß zu spitzeln, was er auch schafft, aber eben halt auch den Mann ein bisschen mittrifft und das wertete Herr Bacher dann als ein weiteres gelbwürdiges Foul und stellte Hauke Wahl vom Platz.
Da hat er keine Wahl gelassen.
Er hatte eine Wahl, aber er hat sich auch da dann halt natürlich dazu entschieden, dass er, also, ich meine, das ist halt das Ding, also die erste gelbe Karte war ja schon ein Witz, dann kommt es jetzt zu dieser Situation, wo ich vielleicht auch noch verstehen kann, dass der Schiri das, wenn er das nicht so richtig sieht, dann sich an die Gesäßtasche greift und die rot-gelbe zückt, aber auch da, also spätestens da hätte dann ja der VAR nochmal einschreiten können und nochmal zeigen können, hier, der hat den Ball gespielt. Es war ja nicht so, dass er jetzt irgendwie, das war ja kein klares Foul. Er ist auf den Ball gegangen und hat dann Matanovic auch mit getroffen, aber zumindest diskussionswürdig. Mhm. Ich meine, klar habe ich als St. Pauli-Fan die braun-weiße Brille auf, es fiel ja nicht nur mir schwer zu akzeptieren, das ist halt einfach irgendwie
Apropos braun-weiße Brille.
Ja.
Jetzt sicher nicht irgendwie was komplett anderes erzählen. Aber es läuft ja immer noch unser Tippspiel, ne? Ach, ich weiß was, ich erzähle das jetzt nicht. Mach du mal weiter mit deinem Ding.
Ja, mach ich auch.
Okay.
Gut, also nun dann, mit einem Mann weniger in Rückstand für die letzten 10 Minuten war natürlich nicht gut. Trotzdem, es war echt Wahnsinn, was wir noch in der Schlussoffensive gemacht haben. Also man merkte eigentlich fast gar nicht irgendwie, dass wir einer weniger waren, weil St. Pauli rannte Karlsruhe quasi das Tor ein, hatte auch noch ein paar Abschlüsse, die echt vielversprechend waren. Fast hätte Hartl in der 92. auch noch den Ausgleich gemacht. Aber es sollte nicht sein. Und tja, unterm Strich haben wir zweimal mögliche Elfmeter verwehrt bekommen und einen komplett lächerlichen Platzverweis bekommen. Tja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Mund abwischen und die nächsten Spiele wieder punkten.
Ja. Das war eine sehr ausführliche, aber auch sehr schöne Zusammenfassung. Schäme ich mich mal ein bisschen, wenn ich das bei mir so kurz mache. Aber machen wir mal weiter. Kommen wir mal zu dem hier.
Man of the Match.
Ja, es wird dich nicht überraschen, wenn ich dir sage, Benesch war gut, Königsdörfer war übrigens auch sehr gut, aber Man of the Match war ganz klar Raab. Hat übrigens auch sehr gut seine Vorderleute angefeuert. Das fand ich auch, das ist ja auch eine Qualität, die man als Torwart mitbringen muss und die für einen 19-Jährigen, ich weiß nicht, ob der 19 ist, nicht so ganz selbstverständlich ist. Er kommt ja übrigens von Kaiserslautern.
Ah ja.
Und aber seine Doppelparade da einmal in der 60. Minute und dann mit dieser Torvorbereitung den Ball so schnell nach vorne gespielt.
Ja.
sehr stark. Es ist ja tatsächlich so, dass er wahrscheinlich jetzt der erste Torwart bleibt, so wie man das sieht, also gerade nochmal nach diesem Spiel. Man fragt sich natürlich, was das für Ferro bedeutet. Der hat noch einen Vertrag bis 2026, aber es verdichten sich die Anzeichen, dass er dann zum Sommer den Abflug macht, weil man sich bei ihm jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass der da auf der Bank irgendwie glücklich wird. Nee. Der gehört einfach zwischen die Pfosten.
Dafür ist er zu gut.
Es könnte sein, oder ich weiß nicht, ich habe nur einfach so, es wird so diskutiert in Fankreisen, ob dann Jakob Golz, der Sohn von unserem früheren Goalkeeper Golz von Rot-Weiß Essen, von Richard Golz aus von Rot-Weiß Essen geholt wird. Gegen den haben wir ja im Pokal gespielt. Naja, so das sind so die Gedankenspiele.
Ja.
Apropos Gedankenspiel, es gibt ja auch noch das Tippspiel. Und da bin ich Man of the Match, weil ich wirklich mit 300 Punkten jetzt wirklich doch ziemlich weit vorne, noch weiter vorne dran bin als Leverkusen in der ersten Liga.
Ja.
Aber ich möchte sagen, es gibt natürlich auch dann für den zweiten Platz was zu gewinnen. Also alle, die noch dabei sind, sollen bitte schön weitermachen, weil für den zweiten Platz gibt es dann was zu gewinnen. Justus, vielleicht willst du deine braun-weiß gesprenkelte Unterhose als Preis stiften.
Die gibt's für den letzten.
In Vereinsfarben braun-weiß. Nee, nein,
oder wie wär's, wenn der Erste die kriegt, in diesem Fall? Das fände ich doch gut.
Ja. Ne? Gut, dann werde ich jetzt nochmal ganz wilde Tipps abgeben.
Ja,
nein, genau. Pass auf. Also es gibt einen schönen Preis. Sowas auf der Ecke wie vom letzten Jahr, wer sich daran noch erinnert, was es da gab, weiß, was es ja diesmal gab. Gibt.
Was gab's denn da, Ansgar?
Das sage ich nicht jetzt, weil ich gar nicht verraten möchte, was es dieses Jahr gibt. Das könnte man sich sonst ja leicht denken. Weißt du das nicht mehr?
Natürlich weiß ich das, aber du kannst jetzt hier nicht so Anspielungen machen und dann nicht sagen.
Okay, also es gab das letzte Mal, es gab eine sehr schöne Flasche Gin, einen ganz tollen Gin. Und du hattest eine ganz tolle Urkunde gebastelt.
Ich habe eine Urkunde gemacht.
Und ich glaube, es gab noch einen Becher dazu, ne?
Es gab die Tasse.
Freibeutel und Pfeffer. Es war
ein wunderbares Paket.
Das war schon ordentlich. Und für den zweiten müssen wir das ein bisschen abspecken. Da gibt es vielleicht keine Flasche Gin, da gibt es vielleicht eine Flasche Orangensaft, aber den Becher gibt es garantiert. Und eine Urkunde, eine Siegerurkunde wirst du auch wieder basteln.
Kriegen wir auch wieder hin.
Ja, alles klar. Genau.
Okay, gut. Bei uns, Man of the Match, ja, fällt mir schwer, entweder Jackson Irvine oder Hauke Wahl. Hauke Wahl, weil er so unglücklich war, und Jackson Irvine, weil er wirklich toll gespielt hat mal wieder und auch unglücklich war.
Na gut.
Okay, dann kommen wir jetzt zu dem hier.
Die goldene Ananas geht an.
Justus, weißt du, wer Agnes Tjaks ist?
Das ist ein Politiker in Hamburg.
Genau. Weißt du, wofür der zuständig ist?
Nee, das weiß. Ach so. Ach ja, doch. Ist das nicht der Verkehrsheini, der die Parkplätze zurückbauen lässt?
Genau.
Und Fahrradstände aufbaut?
Für Verkehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es, heißt nicht Verkehrssenator. Das heißt, glaube ich, Verkehr und Mobilitätswende oder irgendwie und Mobilitätswende. Aber man kann sagen, er ist Verkehrssenator.
Mr. Schikane wird er auch gern genannt.
Ja,
ne?
Und also am Samstag, wie er da die ganze Stadt unterjocht und geschikaniert hat, also ich gebe ihm jetzt einfach, also einer muss schuld daran sein, es war unfassbar. Also der HSV spielt 57.000 Leute im Stadion. Zusätzlich gab es ja noch eine Veranstaltung gleichzeitig in der Barclay Arena direkt nebenan. Ja. Weißt du, was für eine das war? Das musste ich erstmal hinterher recherchieren, weil ich dachte, was war denn da jetzt eigentlich? Da war so eine Monster-Truck-Show.
Ach ja, wo ein Kind mit Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.
Ja, das war, genau, das war tatsächlich so, deswegen wurde die Sache dann nach 20 Minuten wohl abgebrochen. Aber diese Monster, da wurde Sandhaufen aufgeschüttet und da gab's, also es sind riesen Trucks, und dann war aber tatsächlich wohl zu viel Abgase da in der Luft, die nicht rausgefiltert werden oder nicht abgeleitet werden konnten. Und deswegen mussten sie das Ganze nach 20 Minuten wohl irgendwie beenden. Und es war eine Riesenenttäuschung.
Ja.
So, aber diese Veranstaltung war da. Elbtunnel gesperrt, damit bloß nicht zu viel Kohlenmonoxid in die Luft kommt. Gleichzeitig war noch bei der S-Bahn Eidelstedt, war wohl nur irgendwie eingleisig anfahrbar. Und ich komme ja aus Hamburg Süden, fahre mit der S3 rein. Da gab es Schienenersatzverkehr. Also ein kompletter Wahnsinn. Also, und dann schickt man 57.000 Leute rein und dann sperrt man den wirklich.
Und der Elbtunnel war gesperrt und auf der A1 waren auch noch diverse Baustellen zeitgleich, einspurig teilweise. Ja. Also es war Das komplette Chaos.
Es ist unfassbar. Ich habe ungefähr so lange gebraucht wie die Leute aus der Pfalz. Es hat jedenfalls relativ lange gedauert. Auch auf dem Rückweg war es dann so, dann sind wir nach Stelling gegangen. Ich glaube, wir wären besser nach Eidelstedt gegangen. Und man ist dann in Stelling gar nicht bei der S-Bahn hochgekommen. Das war da so ein dicker Pfropfen an Menschen, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir zur U2. Also erstmal noch einen Bus nehmen. Den Bus mussten wir durchlassen, weil der so voll war, dass du gar nicht mehr reingekommen bist. Dann sind wir zur U2 einen ordentlichen Spaziergang, eine ordentliche Wanderung gemacht.
Na Gott sei Dank hat der HSV ja wenigstens gewonnen, sonst wäre das wahrscheinlich eskaliert.
Und dann mussten wir natürlich noch mit dem Regio-Express, so jetzt höre ich auf zu meckern, aber deswegen bekommt Agnes Tjax für seine wirklich völlig verhunzte Mobilitätswende die goldene Ananas von mir. Kann er sich gerne abholen, jederzeit.
Mhm.
Tja, und
fair enough.
Da musst du jetzt mal was draufsetzen, Justus. Wag du dich auch mal in die Welt der Politik? Trau dich mal was.
Nee, ich mach's mir einfach und ich hau einfach auf den Schiri drauf, weil der so doof ist.
Okay, das hast du ja nur ausführlich.
Natürlich wegen seiner Fehlentscheidung, Gen, etc. Aber nein, er kriegt sie nicht alleine, sondern auch leider unser lieber Adam Dzwigauer.
Für seinen Fehlpass.
Der hat sich halt einige Schnitzer in dem Spiel erlaubt, muss man sagen. Also ich habe jetzt noch mal so ein bisschen die Zusammenfassung angeschaut und also auch in der ersten Halbzeit waren schon so einige üble Abspielfehler mit dabei, was einfach nicht, das ist nicht zuträglich dem Spiel, das Hürzler da mit uns aufzieht und man sieht das ja eigentlich auch nicht. Also es war wirklich eklatant diesmal, dass dadurch, dass er aufgestellt war, wackelte das Ganze irgendwie in seinen Grundfesten. Also ein ungewohnter Unsicherheitsfaktor, muss man fairerweise sagen. Normalerweise ist er ja sehr gut. Aber das Ganze noch gekrönt von seinem Fehlpass zum 1-2-Siegtreffer für die Karlsruher ist das einfach eine fette goldene
Vielleicht ist der Erste, der bei euch nervös wird, angesichts des Aufstiegs. Und weiß ich nicht, vielleicht greift diese Nervosität jetzt um sich. Aber ist egal, wir werden es sehen.
Das hättest du gerne.
Wir werden es sehen.
Ja.
Kommen wir mal zu dem hier.
Kläffen mit Steffen.
Na, du hast mir gesagt, du hast einen Kläffen mit Steffen.
Ja, hier Ansgar. Wer hat das wohl gesagt?
Steffen Baumgart.
Zitat: Die großen Tage des HSV sind Vergangenheit. Jetzt versuchen wir etwas aufzubauen, was auch Kontinuität bedeutet. Wir müssen es auf dem Platz genauso gut machen wie St. Pauli. Zitat Ende.
Hat das Steffen Baumgart gesagt?
Das hat Steffen Baumgart gesagt.
Ach
ja.
Du Scheiße.
Und wer hat das hier gesagt? Zitat Anfang. Wir sind schon ein bisschen größer und
haben
Tradition.
Ja, leck mich.
Zitat Ende.
Ja, das hat Tim Walter gesagt,
also,
womit er total recht hat.
Ich möchte euch zu diesem Trainer gratulieren. Also endlich habt ihr mal jemanden, der die Realität klar erkennt und beim Namen nennt. Danke, Steffen.
Mir ist übrigens tatsächlich im Stadion nochmal aufgefallen, dass viele HSV-Fans doch ein bisschen obsessiv sind, was St. Pauli angeht. Also die singen natürlich immer Scheiß St. Pauli und einer hatte auch so ein FCK-FCSP-Shirt an. Das habe ich auch nochmal in die Insta-Story
gestellt. Ach ja, das hast du auch fotografiert.
Was eigentlich lustig war, wenn da wirklich FCK stand an dem Tag. Wo ja der FCK zu Gast war.
Wo der FCK gespielt hat, ja, das stimmt. Ja.
Genau, also
hatten wir da nicht auch so ein Foto gepostet, irgendwie, wo St. Pauli, also wo Kaiserslautern gegen St. Pauli spielt und dann stand da oben FCK STP.
Das kann sein, du hast mir das mal hier unter die Nase gerieben, als FCK gegen HSV gespielt hat in Kaiserslautern.
Ja, kann man ja bei jedem Heimspieler
den
Scherz machen. Ne?
Ja, ansonsten, also ich muss einfach bei Baumgart sagen, er ist schon sehr angefasst, was so die Presse angeht. Also die Pressekonferenzen mit ihm sind irgendwie auch wieder ein bisschen cringe, muss man einfach sagen.
Also die Pressekonferenz vor eurem Spiel, da war wirklich extremst muffelig und bärbeißig. Ne? Also Es war schon sehr Walter-haft.
Ja, das stimmt. Also so schnippische Antworten, immer so sarkastisch, ironisch, wie so ein Pubertier.
Ja, das stimmt.
Wie ein Pubertier. Naja, gut.
Aber der hat einfach auch schon die Faxen dicke von der Hamburger
Presse. Ja, ich habe doch auch bei Dingenskirchen immer gesagt, man muss ein bisschen professioneller damit umgehen. Justus, Kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, welche da lautet.
Hört's aber herzlich.
Ich hatte hier eigentlich so einen ganz langen Einspieler. Und zwar, ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz vor unserem Spiel gesehen
hattest.
Wo, also eine ganz schöne Analogie schilderte, so eine Metapher dafür, wie man sich jetzt verhalten sollte, wenn man Tabellenführer ist und der Gejagte ist. Mhm. Hat er erzählt von so einem Go-Kart-Rennen, was sie mit dem gesamten Team und dem Staff gemacht haben, wo er in der Führungsposition war nach dem Qualifying und dann wie er sich dann verhalten musste, um quasi seine erste Position zu behaupten, weil er ist die ganze Zeit sehr, sehr bewusst gefahren und hat versucht, Fehler zu vermeiden, um seine Pole Position zu halten. Übrigens ähnlicher wie du jetzt auch in unserem Tippspiel, ne? Mhm. Du hast ja gesagt, du wirst jetzt nur noch irgendwie Standard-Tipps abgeben und dann sollen die anderen mal gucken,
wie sie an dir vorbeikommen. Ja, das stimmt. Mach ich auch so.
Aber genau, aber letztendlich sagt er, er hatte ein paar sehr aggressive Leute direkt hinter sich im Nacken. Und in dem Moment hat er dann realisiert, dass seine Taktik wahrscheinlich nicht so gut ist. Er sollte einfach nur sich auf seine Stärken konzentrieren und selber versuchen, dieses Rennen so gut zu fahren, wie es irgendwie möglich ist. Und jede Kurve so anzugehen, als ob es die entscheidende Kurve ist. Und nachdem er das gemacht hatte, eine Zeit, hat er dann nach hinten geguckt und da war keiner mehr im Rückspiegel zu sehen. Und das hat ihn dann quasi auch als Sieger über die Torlinie, über die Ziellinie katapultiert und das war für ihn sozusagen auch eine Lehre, so soll man sich jetzt auch verhalten, wenn man eben halt in der Rolle des FC St. Pauli ist, jedes Spiel einzeln angehen, jedes Spiel versuchen, so geil zu spielen, wie man kann, jedes Spiel versuchen zu gewinnen, als ob es das letzte Spiel der Saison ist. Und das wird uns dann hoffentlich den Aufstieg bescheren. Hat natürlich nicht so gut geklappt, leider in diesem Spiel. Aber es lag ja auch nicht an uns. Man muss sagen, es war ja wirklich ein gutes Spiel von uns. Er hatte nämlich auch noch ein ganz schönes Zitat danach. Und das ist jetzt auch mein Hürz, aber herzlich für heute, wo er gesagt hat, egal wie die Schiris waren, wir müssen letzten Endes so gut sein, dass der Schiedsrichter keinen Einfluss auf unser Spiel nehmen kann. Ne? Also das ist der Anspruch. Aber er sagt halt immer, alles, was er sagt, hat irgendwie Hand und Fuß. Es ist wirklich schwer, irgendwas zu finden bei ihm, wo man ihm irgendwie einen Strick draus bringen kann. Das geht einfach nicht.
Da hast du recht.
Aber ist ja auch eine Qualität.
So, kommen wir mal zu dem hier.
Leserbrief der Woche.
Justus.
Und da hast du mir angekündigt, du hättest da was, womit du mich.
Genau, wir haben ja heute tagsüber mal ein bisschen getextet und da haben festgestellt, wir haben gar keinen Leserbrief der Woche, weil Millantor, Mike und Volkspark Volker sind im Urlaub und sonst hat uns irgendwie keiner richtig was geschrieben. Kommt auch mal vor. Aber dann habe ich auf Twitter geschrieben, hey Leute, wir haben doch keinen Leserbrief der Woche, haut doch mal einfach eure Meinung zur aktuellen Situation raus, lesen wir dann vor. Und zwei Leute haben tatsächlich sich erbarmt und was geschrieben. Und der eine davon ist Frank Holger. Und der schreibt, er hört tatsächlich offenbar wohl unseren Podcast, denn er schreibt, nachdem der Freibeuter doch etwas voreilig die Frage nach der Zukunft des Podcasts mit Blick auf den Aufstieg des Stadtteils und den Verbleib des HSV in Liga 2 aufgeworfen hat, ist nun endlich der Zeitpunkt des ersehnten Leistungseinbruchs am Hafenrand gekommen. Herzlichen Dank. Also wenn man sich sein Profil anguckt, dann sieht man, er ist Notar und deswegen kommt wahrscheinlich auch dieser extrem lange, aber doch sehr korrekte und treffende Satzbau zustande. Also hat er sehr schön gesagt, danke Frank Holger.
Ja. Danke Frank
Holger. Und Moin Moin Timo schreibt,
aber ich find's ja schon wieder lustig, es ist wirklich eine komplette HSV-Bubble.
Ja, ist es wirklich, ne? Ja, absolut.
Du hast noch nicht einmal einen Kommentar von unserem Pauli. Hörer.
Doch, von Finn, aber das ist, sonst ist da nicht viel los. So, hier pass auf. Dafür sind die Pauli-Fans auf Insta. So, die.
Ja, es scheint wirklich so verteilt zu sein. Ne?
So,
ja.
Timo schreibt, der Schein trügt. Die zweite Liga war noch nie am 28. Spieltag entschieden. Es kann und wird noch sehr viel passieren. Ja, da muss ich sagen, Timo, da hast du einerseits recht, andererseits wiederum hat noch nie eine Mannschaft, die so viel Punkte Vorsprung hat wie jetzt der FC St. Pauli, das noch vergeigt. Also von daher war es dann doch schon am 28. Spieltag entschieden. Aber
Naja, ich sag dazu nichts. Ich bin schon wieder nervös.
Ja, jetzt. Kann ich mir vorstellen. Also würde ich auch. Ja. Also meine Meinung. Ja, wir haben ja gleich noch das Aufsteigometer. Was haben wir denn als nächste Rubrik?
Die Spitze des Spieltags.
Hast du da was?
Okay. Ich habe tatsächlich, als ich auf dem Rückweg vom Stadion, waren wir noch so ein bisschen in der Stadt und da kam mir auf einmal jemand entgegen und dessen Gesicht kannte ich. Und zwar kannte ich das von TikTok und das ist so ein HSV-TikToker, HSV-Momente heißt der.
Ach, das, was du mir da vorgeschickt
hast. Genau, was
hast.
Ich dir vorgeschickt habe. HSV-Momente.
Ja.
So ein junger Typ mit Brille und ja, der erzählt.
Und Oberlippenflaum.
Und so ein bisschen Flaum, genau. Also kein Oberlippenbart, sondern wirklich so ein ganz dezenter Oberlippenbart. Dezent, aber gewollter Oberlippenbart. Und der kam mir entgegen und ich habe tatsächlich gesagt, hey, du bist doch, ich kenne dich doch von TikTok. Das brach so spontan aus mir raus. Und da sagte er, ja.
Achso, ich dachte, er hätte dich angesprochen.
Nee, das ist ja das Gute. Ich weiß nicht, das Gute oder Schlechte an einem Podcast, dass die Leute eigentlich auf der Straße ansprechen. Also ich habe ihn angesprochen und hat gesagt, hey, ich gucke das immer und gefällt mir gut, mach so weiter. Und dann sagte er, ja, danke. Und hat sich, glaube ich, gefreut. Und ich habe gedacht, vielleicht, also wir haben ja auch in der letzten Woche oder in den letzten, ich weiß nicht, ob wir nur einmal drüber gesprochen, wir haben ja auch immer über den Sivi und diese anderen HSV-Blogger, Vlogger, Influencer geschrieben. Ich habe mir tatsächlich auch heute nochmal irgendwas kurz vom Sivi angeguckt und weiß jetzt, dass seine Tochter Samantha heißt. Das erzählt er nämlich. Das finde ich irgendwie einen passenden Namen, also aber obwohl die bestimmt sehr nett ist.
Total,
Ist auch mit ihr irgendwie in Wiesbaden gewesen, das finde ich ja sehr nett. Also jemand, der irgendwie eine Tochter hat und mit der nach Wiesbaden fährt, ist mir ehrlicherweise sympathisch.
Kann kein Grund schlechter
Mensch sein. Ist ein sehr sympathischer, geradliniger Typ. Ich habe gedacht, vielleicht sollten wir hier mal so eine neue Rubrik machen, wo wir HSV oder auch St. Pauli-Influencer oder Social-Media-Heinis vorstellen.
Ja, also, dass man die immer einen unter die Lupe nimmt.
Ja, oder mal kurz, ich glaube, du kannst ja auch nicht so viel darüber reden. Aber das machen wir, wenn es diesen Podcast in der nächsten Saison noch gibt, dann machen wir da Influencer.
Influencer.
Genau.
Ja.
Gut, und hast du eine Spitze des Spieltags?
Ja, also keine, die jetzt direkt mit unseren Vereinen zu tun hat, also indirekt. Und zwar fand ich, es gab einige schöne Ergebnisse dieses Wochenende in der ersten Liga. Das hast du natürlich auch mitgekriegt.
Also. Ja, natürlich. Also das 3-2 von Heidenheim.
Vor allem natürlich das 3-2 von Heidenheim über die Bayern. Und die Bayern sind jetzt ja punktgleich mit Stuttgart. Die sind
stimmt. Ja.
Die haben punktmäßig mitgezogen. Ja. Also es kann sein, dass Bayern sogar nicht mal Zweiter wird.
Wobei sie auch als Dritter ja noch in der Champions League wären.
Ja, das stimmt.
Aber es ist schon. Sie können allerdings ja noch die Champions League sogar gewinnen. Also ich meine, es sieht jetzt nicht so aus, als würden sie gegen Arsenal.
Haben sie morgen? Ne?
Genau, morgen gegen Arsenal.
Also Dienstagabend gegen Arsenal. Ja, das wird interessant. Die sind ja Tabellenführer derzeit, aber auch hauchzart in der Premier League vor Liverpool. Aber das war es ja gar nicht. Was ein schönes Ergebnis war. Schulles wichtiger Sieg mit Kölle gegen Bochum.
Schulle schafft so gerade ist nochmal das.
Ja, vielleicht schafft das doch noch, das gut herumzureißen.
Es wäre natürlich zu schön, wenn er rausfliegt und Tim Walter ersetzt ihn da. Und dann gibt es am Ende das Relegationsduell Tim Walter bei Köln gegen Baumgart.
Das stimmt, das wäre natürlich famos. Nein, ich hoffe nicht. Nein. Schulle schafft das und ja, genau. Also ich möchte gerne das Duell Schulle-Baumgart sehen. Das würde mich sehr freuen.
Das wäre schön. Dann kommen wir mal zu dem hier.
Das Aufsteigometer.
Gut, Justus, wir haben schon darüber gesprochen, dass es nicht so ganz klar ist, ob ihr das schafft. Ich glaube aber, dass ihr vielleicht den ersten Platz nicht halten könnt, aber doch auch nicht auf den dritten abrutschen werdet. Aber Kiel, das finde ich das Beeindruckende oder das Überraschende. Ich hätte nicht erwartet, dass Kiel so stabil ist. Ich habe auch gedacht, dass sie oben mitspielen, aber ich habe gedacht, dass sie mal einbrechen. Aber die spielen sehr guten Fußball, spielen sehr konstant und sie sind die stärkste Rückrundenmannschaft. Wusstest du das?
Und das reimt sich auch. Kiel spielt stabil.
Ja, ne? Und das auch noch, genau. Also sind die stärkste Rückrundenmannschaft, also stärker auch als ihr. Mhm. Ihr habt ja noch ein paar Mal verloren.
Ja, ja, das, wer hätte das gedacht? Das stimmt.
Also,
es deutete sich in der ersten Hälfte der Saison nicht so an.
Deutet,
ne? Also auf einmal haben die Gas gegeben.
Genau, und deswegen, das ist halt die Stabilität, die uns fehlt, und deswegen mache ich mir auch
nicht. Also ihr müsst jetzt genau so eine Serie starten, wie Kiel sie hat gerade. Ne? Das ist eure einzige Chance noch.
Ja, aber ich glaube, der HSV hat auch nicht mal zwei Spiele hintereinander gewonnen in dieser Saison. Also das wird irgendwie schwierig.
Nee, das stimmt, ja. So. Genau. Also was ich zum Aufsteigometer sagen wollte, ist, ja, wir spüren inzwischen Kiels Atem im Nacken. Aber euer stinkiges Geröchel dagegen zum Glück noch nicht.
Nein. Gut. Ja. Kommen wir mal zu dem hier.
Ausblick mit Einblick.
Ja, mache ich mal weiter. Mhm. Wir spielen am Sonntag im Millerntor gegen den Elversberger SV. Mhm. Oder SV Elversberg. Wieder dabei, hoffentlich, unser Schlüsselspieler Smeed, der ja gesperrt war. Auf jeden Fall gesperrt sein wird allerdings leider Hauke Wahl, zu Unrecht. Mhm. Buh. Eventuell wird hoffentlich Philipp Treu wieder dabei sein. Und ich hoffe sehr, dass wir da wieder in die Spur finden. So wie es ja bisher auch geschafft haben. Wir haben ja bisher nach jeder Niederlage mit einem Sieg geantwortet. Das muss eigentlich auch sein, dieses Mal. Ansgar, du würdest an dieser Stelle wahrscheinlich wieder von einem machbaren Gegner oder einem schwachen Gegner sprechen, das verkneife ich mir. Ich denke, es wird sehr schwer, Elversberg ist stark.
Ja, wobei sie ja momentan tatsächlich nicht so, also in der ersten Hälfte der Saison haben sie dort die Pässe gespielt. Wir haben momentan.
Das stimmt, ja.
Man muss auch sagen, sie sind natürlich jetzt.
Sie haben so einen kleinen Hänger gerade.
Ich glaube, sie werden aber auch überhaupt nicht mehr, irgendwie sind nicht mehr in Abstiegsgefahr. Also, gut.
Ja. Genau, für die geht's nicht mehr wirklich um was, aber wahrscheinlich, die gucken schon noch nach unten natürlich, irgendwie wollen auf jeden Fall verhindern. Die wollen die 40 Punkte
knacken. Wir spielen,
aber ich bin nämlich
fertig. Wow.
Aber man weiß ja, es kann halt auch leicht mal in die Hose gehen, wie man jetzt an diesem Wochenende gesehen hat. Deswegen drücke ich sehr die Daumen, dass diesmal alles glatt geht. Und ihr, Ansgar, spielt auch am Sonntag auswärts, nicht wahr?
Genau. Du weißt gut Bescheid. Und zwar in, weißt du denn wo?
In Magdeburg.
Genau.
Das weiß ich.
Und,
und lustigerweise haben ja, also unsere jetzigen Gegner haben ja beide gegeneinander gespielt
jetzigen Wochenende. Das Erstaunliche an Magdeburg ist, dass sie sind ja momentan nicht gut drauf, die von Christian Titz trainierte Mannschaft. Die haben ja
Titz steht ja zum ersten Mal so ein bisschen im Kreuzfeuer, ne? Hast du das mitgekriegt?
Ja, ja. Also einerseits haben sie ja auch 7-0 sogar verloren gegen Karlsruhe. Andererseits haben sie ja gegen euch mal gewonnen. Gewonnen.
Letzte Niederlage war
schon erstaunlich. Irgendwo dazwischen spielt Magdeburg. Aber das Hinspiel haben wir ja auch gegen Magdeburg verloren. Da hat sich Christian Titz ja noch so gefreut. Und er wird das natürlich jetzt wieder machen wollen. Naja, gut. Also, ja, es ist schwierig. Man muss mal sehen. Aber es müssen natürlich unbedingt 3 Punkte her. Was soll man sagen? Gut, Justus.
Ja, das, hast du noch irgendwas?
Da sind wir schon fast wieder am Ende angelangt. Das war wieder eine schöne, viel zu lange Folge. Wollen wir noch mal kurz über die neue Netflix-Serie sprechen?
Meinst du Three Body Problem?
Die man gucken kann, wenn gerade mal kein Fußball läuft. Ich hatte nämlich tatsächlich auf dein Geheiß hin damit mal angefangen.
Ja. Also man muss das sagen.
Also ich habe so.
Ansgar hat mich gefragt, ob es irgendeine Netflix-Serie oder einen Film gibt, den ich irgendwie besprechen würde hier in unserem Podcast. Und ich habe tatsächlich nur dieses Three-Body-Problem geguckt. Ich habe es durchgebinged.
Aber bitte jetzt nicht spoilern, ne?
Ich spoiler nichts. Ich sag nur, wem damals Don't Look Up mit Leo DiCaprio gefallen hat, der könnte dies auch mögen.
Okay, also Don't Look Up habe ich gesehen und fand ich sehr, sehr gut. Aber das ist ja auch so eine Mediensatire. Und ich habe jetzt die erste
Genau, das war halt eine Satire. Aber, also das ist es nicht, aber es ist thematisch und vom Feeling her sehr.
Okay, also ich habe, okay, schade, dass das nicht ist. Also ich habe Don't Look Up gesehen, weil es so eine Mediensatire ist, fand ich es sehr gut. Ich fand es extrem gut gemacht. Ja. Coole Charaktere da drin. Die Schlusspointe, wie sie da auf diesem fremden Planeten landen. Und er sagt, ich glaube, das ist ein Fantastapopulus. Ja. Und alles ja, ja, löst sich wieder. Also das super.
Wo sie dann nackt rumrennen, genau, und von diesen komischen Echsen da, ja, verschluckt
werden. Genau, das super schön, genial. Ich habe jetzt die erste Folge von Three Body Problem gesehen. Da geht es ja nun überhaupt nicht in die Richtung. Ich finde schon natürlich so ein sehr spannendes Setup immer mit Außerirdischen. Es hat eine Sache gegeben, die hat mich so ein bisschen gestört an der Serie.
Ja.
Das ist, dass diese das handelt ja von Wissenschaftlern.
Genau.
Und ja, mich stört, dass diese Wissenschaftler alle so wahnsinnig gut aussehen. Also sind alle jung, sind alle um die 30, ja, super genial und sehen fantastisch aus. Aber sie arbeiten noch gar nicht. Ja. Sie sitzen auch nicht im Labor, sondern sitzen eigentlich immer nur in einer Bar, flirten und trinken.
Ja, das stimmt. Es ist so ein bisschen Friends-mäßig, ja, irgendwie fast schon, ne? Also ja, sie sind, das Casting ist so ein bisschen over the top.
Ja, also.
Also vor allem diese Hauptdarstellerin, genau, ne? Also die
also ich finde, es ist ja halt so eine nette.
Aber es ist trotzdem, also die Story ist spannend, ja, aber man muss auch so ein Faible für Sci-Fi haben und Mystery.
Das basiert so ja aber auf einem Buch, ne?
Das stimmt. Ja, genau. Das war irgendwie auch ein Bestseller.
Ja,
ne?
Genau.
Von einem Chinesen,
ah, okay, ist das, glaube ich, auch, ne? Ach so, das, ja, das, also es ist ja auch, spielt ja auch sehr viel in China, sind ja viele Asiaten.
Ja, genau, also das ist nicht zufällig.
Das ist ja übrigens auch so, dass heutzutage solche Sachen immer sehr für den asiatischen Markt produziert werden, ne?
Mehr und mehr, ja.
Das stimmt.
Aber es sind ja die Produzenten von Game of Thrones.
Ach, ne? Du meinst, ja, danach sagst du, also ich habe Game of Thrones nie gesehen, weil das mir zu Fantasy ist.
Ich habe das auch jetzt, also ich habe es nicht nah verfolgt, ja, aber ich bin natürlich ein paar, also ich habe gleich die erste Staffel, habe ich vielleicht geguckt sogar, war nicht so hundertprozentig meins, aber man hört natürlich, man horcht auf, wenn diese Leute, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten geschrieben und produziert haben, wenn die jetzt was neues Thema anpacken, ist das natürlich schon zumindest mal ein Auschecken wert, würde ich sagen. Und ja, also ich war hooked, ich fand's gut.
Okay, das freut mich. Gut. Ich werde auch noch weiter gucken, auf jeden Fall. Gut, Justus, dann würde ich sagen, it's a wrap, Abpfiff und bis nächste Woche. Vielen Dank an alle fürs Zuhören.
Danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.